Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Moritz Küpper im Studio. Einen guten Abend.
Unsere drei Staaten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine im Kampf gegen den imperialistischen Aggressor Russland. Politisch, militärisch und finanziell. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine.
Der Bundeskanzler Olaf Scholz heute, ja, nach dem mit Spannung erwartet wordenen Treffen in Berlin, angesichts der Spannung, die es zuletzt gegeben hatte zwischen Berlin und Paris, zwischen dem Bundeskanzler und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Dazu dabei im sogenannten Weimarer Dreieck der Präsident Polens Donald Tusk und das Ganze vor den erneuten Diskussionen hierzulande der Ampelkoalition zwischen Taurus-Lieferungen und Einfriergedanken. Wir ordnen das alles ein, schauen aber auch nach Brüssel, wo Deutschland erneut überstimmt wurde, wo nun im dritten Anlauf ein EU-Lieferkettengesetz kommen wird. Der erste Tag der russischen Präsidentschaftswahlen wird Thema sein, genauso wie der Raketenangriff auf Odessa heute, der mindestens 14 Todesopfer gefordert hat. Wir berichten gleich. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde, schauen wir ins Land. Rechte Räume, wie Kommunen mit rechtsextrem genutzten Häusern umgehen, eine Sendung von Timo Stuckenberg. Nun aber direkt der Blick auf die aktuelle Politik, die Lage in Europa. Es klang schon an, mehr als 30 Jahre ist es her. Am 28. August 1991, da trafen sich die damaligen Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens. Für die Bundesrepublik war das damals übrigens noch Hans-Dietrich Genscher. An Goethes Geburtstag in Weimar, um das Weimarer Dreieck ins Leben zu rufen. Der Austausch zwischen drei wichtigen europäischen Ländern nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Es ging um die Grundinteressen Europas. Und so ähnlich könnte es heute ja auch wieder sein. Stichwort Ukraine, der russische Angriffskrieg. Doch Frankreich und Polen, sie scheinen mitunter anderer Meinung zu sein als Deutschland, als der Bundeskanzler, zumindest was rote Linien angeht. Aus Berlin der Bericht von Frank Kapellan.
Noch bevor Emmanuel Macron nach Berlin reist, stellt er die Differenzen gegenüber der eigenen Bevölkerung noch einmal heraus. In einem Interview des französischen Fernsehens stellt er gestern Abend klar, dass man sich alle Optionen offen halten müsse, um eine Niederlage der Ukraine abzuwenden. Und damit schließt Frankreichs Präsident auch die Entsendung westlicher Bodentruppen erneut nicht aus.
Wenn man es mit jemandem zu tun hat, der keine Grenzen kennt, alle Grenzen verletzt hat und man ihm dann naiv erklärt, wir gehen nicht weiter als bis hierhin oder dahin, dann führt das nicht zum Frieden, sondern zur Niederlage.
Dagegen steht der Kanzler. Olaf Scholz hat die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ausgeschlossen. Er konnte mit seinem Nein aber auch viele der eigenen Leute nicht überzeugen. Und es gibt großen Unmut bei den Koalitionspartnern, dass SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ein Einfrieren des Konfliktes und Verhandlungen ins Gespräch gebracht hat. Deutlicher könnten also die Unterschiede zwischen Paris und Berlin eigentlich kaum zutage treten. Gastgeber Olaf Scholz allerdings beschwört nach dem Treffen mit Macron und Tusk die Einigkeit.
Geschlossenheit ist so wichtig. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Das haben wir von Anfang an klar gemacht und das gilt for as long as it takes.
Solange es nötig ist. Scholz will offenbar jeglichen Zweifel zerstreuen, dass Deutschland es mit der Unterstützung der Ukraine nicht mehr so ernst nehme. Auch Emmanuel Macron bekräftigt, geschlossen gegen den Aggressor Putin vorgehen zu wollen.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre.
Wir werden alles tun, solange es notwendig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Scholz und Macron kündigen konkrete Beschlüsse an. Russisches Vermögen soll genutzt werden, um die Ukraine zu unterstützen. Die Produktion von Militärgerät soll ausgebaut werden, auch mit Partnern in der Ukraine.
Wir haben uns heute auf einige Schwerpunkte verständigt. Unter anderem werden wir ab sofort noch mehr Waffen für die Ukraine beschaffen. Und zwar auf dem gesamten Weltmarkt. Das ist eine gute Verbesserung.
Kein Wort allerdings zur Frage von Bodentruppen. Die drei geben nur Statements ab. Fragen werden nicht zugelassen. Auf Polens Premier Donald Tusk ruhen große Hoffnungen. Er könnte vermitteln, um deutsch-französische Differenzen zu begrenzen. Er allerdings will von Meinungsverschiedenheiten erst gar nichts wissen. Tusk in der Stimme seiner Übersetzerin.
Die Atmosphäre während des Treffens heute, das alles zeigt ganz deutlich, dass diese bösen Gerüchte, dass es irgendwelche Streitigkeiten oder Unterschiede, Meinungsunterschiede geben sollte zwischen den Hauptstädten in Europa, dass diese Gerüchte nicht stimmen.
Das Weimarer Dreieck lebt wieder. Das ist die Botschaft des Abends. Und doch sorgt die innenpolitische Diskussion in Deutschland für Verwirrung. Die Rede von Rolf Mützenich wirft Fragen auf, ob auch der Kanzler bereit wäre, Verhandlungen zwischen der Ukraine und Putin auf den Weg zu bringen. Grünen-Chefin Ricarda Lang macht aus ihrer Enttäuschung über den SPD-Fraktionsvorsitzenden keinen Hehl.
Aus meiner Sicht war diese Rede leider ein Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie. Und ich glaube, wir können uns keine Naivitäten gegenüber Putin leisten. Und es ist klar, dass ein Einfrieren dieses Konfliktes am Ende zu unfassbarem Leid der vielen Menschen in diesen besetzten Territorien führen würde.
Und FDP-Chef Christian Lindner warnt, Fragen der Sicherheit Deutschlands und der Existenz der Demokratie in der Ukraine dürfen nicht zum Gegenstand des Vorwahlkampfes in Deutschland werden. Inwieweit die Äußerungen Mützenichs auch beim Treffen des Kanzlers mit Macron und Tusk eine Rolle gespielt haben, bleibt im Reich der Spekulation.
Aus Berlin berichtete Frank Capellan, und welche Bedrohung Russland darstellt, das erfährt die Ukraine Tag für Tag seit Jahren nun. Heute, da war mal wieder ein besonders blutiger Tag nach dem Angriff, einem Raketenangriff auf die Stadt Odessa. Aus der Ukraine unsere Korrespondentin Andrea Beer.
Mindestens 16 Tote und 55 Verletzte, 10 von ihnen schwer. Wortlos geht Bürgermeister Hennadi Trukhanov durch das Krankenhaus, in dem Überlebende des russischen Doppelangriffs liegen. Für Samstag hat er für das Gebiet Odessa einen Tag der Trauer ausgerufen. Die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wird praktisch täglich angegriffen. Doch jede russische Attacke ist ein traumatisches Erlebnis der Gewalt. Russland habe von der besetzten Krim aus kurz hintereinander zwei Raketen abgeschossen, vermutlich vom Typ Iskander-M. Das erklärte die Sprecherin des südlichen Militärkommandos, Natalia Homenyuk, vor Medien am Einschlagsort. Durch die Raketenangriffe wurde ein dreistöckiges Gebäude und mindestens 10 weitere Häuser auf einem Erholungsgelände zerstört. Unter den Toten sind Sanitäter und Angehörige der Rettungskräfte, die nach den ersten Raketen an den Einschlagsort gekommen waren, um zu helfen. Dann schlug die zweite Rakete ein. Menschen, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit hatten bringen können und die helfen wollten, wurden getötet. Die ukrainische Flugabwehr habe es nicht geschafft, diese extrem schweren Waffen abzuschießen, so Natalia Homenyuk. Solche Doppelangriffe kurz hintereinander befiehlt Moskau immer wieder. Und dabei sterben dann viele, die nach russischen Angriffen im Einsatz sind. Lokale Medien aus Odessa berichten, unter den Toten sei eine Reihe ehemaliger Kommunalvertreter von Odessa, die zu den Rettungskräften oder zur Armee gewechselt hätten. Darunter der frühere Vizechef der nationalen Polizei und der ehemalige Vizebürgermeister. Die russischen Raketen hätten zivile Infrastruktur getroffen, so die Sprecherin des ukrainischen Katastrophendienstes von Odessa, Marina Averina. Nach dem ersten Einschlag habe es ein Feuer und viele Notrufe gegeben. Deshalb sind die Retter sofort an Ort und Stelle gegangen und haben angefangen, den Brand zu löschen und die Trümmer zu beseitigen und nach Verletzten zu suchen. Leider sind diese Retter und die anderen dann wieder unter Beschuss geraten. Zurzeit sind 5 Retter im Krankenhaus und einige von ihnen in einem schweren Zustand. Einer von ihnen starb am Einschlagsort. Psychologen vor Ort würden versuchen, die Menschen zu beruhigen. Eine ältere Dame mit roter Baskenmütze ist außer sich. Wir haben sie so satt. Was haben wir ihnen denn getan? Was haben wir Putin getan? Unsere Kinder oder Urgroßeltern, wir alle haben gearbeitet, dass die Ukraine erblühen kann. Und was macht er? Hat er auch nur eine einzige Blume in diesen Boden gepflanzt? Er macht alles nur kaputt. Sie sind es gewohnt, Entschuldigung, in der Scheiße zu leben. Und so wird es bleiben. Der Tag der Trauer in der Stadt und im Gebiet Odessa ist der zweite innerhalb kurzer Zeit. Anfang März waren bei russischen Drohnenangriffen 12 Menschen getötet worden, unter ihnen 5 Kinder.
Andrea Beer berichtete aus der Ukraine, und in Russland haben derweil die Präsidentschafts-, Wahlen begonnen. Bis Sonntag, obwohl das Ergebnis wohl feststehen wird. Björn Blaschke.
Ohne ernstzunehmende Gegenkandidaten will sich Wladimir Putin für weitere 6 Jahre im Amt des russischen Präsidenten bestätigen lassen. Die Wählerinnen und Wähler können noch bis Sonntag ihre Stimme abgeben, auch in den Regionen der Ukraine, die Russland im Frühjahr 2022 besetzte. Der 71-jährige Putin kandidiert praktisch unangefochten. Seine politischen Gegner sitzen entweder im Gefängnis oder sind im Exil. Einige wenige, die noch in Freiheit sind, wurden nicht als Kandidaten zur Wahl zugelassen. Trotzdem gibt es Widerstand gegen die Stimmabgabe. In mehreren Wahllokalen des Landes, unter anderem in einem in Moskau, gossen Saboteure Farbe in Wahlurnen. Es gab Cyberattacken bei der elektronischen Stimmabgabe. In Moskau setzte eine Frau eine Wahlurne in Brand. In St. Petersburg versuchte eine andere Frau, einen Molotow-Cocktail auf ein Wahllokal zu werfen, wurde aber daran gehindert. Und in Belgorod, an der Grenze zur Ukraine, mussten die Wahllokale zeitweilig schließen, weil die Stadt beschossen wurde. Darüber hinaus verlief die Stimmabgabe nach offiziellen Angaben jedoch geordnet. Unabhängige Wahlbeobachter, zum Beispiel der OSZE, wurden allerdings nicht eingeladen.
Aus Moskau berichtete Björn Blaschke und damit gehen wir weiter nach Brüssel, bleiben aber im weitesten beim Thema, denn dort bei der Europäischen Kommission arbeitet man daran, aufgrund des Krieges in der Ukraine die Munitionsproduktion hochzufahren, um eben das Land besser unterstützen zu können. Klaus Remme.
Vor ziemlich genau einem Jahr gab die Europäische Union das Versprechen ab, der Ukraine, die schon damals viel zu wenig Munition hatte, binnen eines Jahres 1 Million Artilleriegeschosse zu liefern. Lasst uns pragmatisch sein, kein Gezerre um Kompetenzen. Die Ukraine braucht schnell mehr Munition, so mahnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell damals.
Let's be practical. Don't go into battle of competences and egos. We have to provide the munition to Ukraine quickly, in a greater quantity.
Heute, ein Jahr später, steht fest, die EU hat zu viel versprochen, nur gut die Hälfte der zugesagten Menge kam bisher zusammen. Auch, aber nicht nur, weil die Produktionskapazitäten nicht ausreichen. Die EU-Kommission hat in den vergangenen Monaten deshalb ein Förderprogramm auf die Beine gestellt. Die ausgewiesenen Zielmarken beziehen sich auf die an der Front besonders dringend benötigte Munition vom Kaliber 155 mm. Bis Ende des laufenden Jahres soll die Produktionskapazität in der EU auf 1,7 Millionen Geschosse gesteigert und im nächsten Jahr auf über 2 Millionen ausgebaut werden. Dafür will die EU-Kommission 31 Projekte in 15 Ländern fördern, dies mit einem Anteil von bis zu 45%. Insgesamt stehen 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt für Produktionsanreize zur Verfügung. Mit weit über 100 Millionen Euro profitieren auch deutsche Unternehmen, darunter Rheinmetall und Nitrochemie. Die Fördermittel konzentrieren sich auf Produktionszweige, bei denen Engpässe identifiziert worden sind, etwa bei der Herstellung von Pulver und Sprengstoffen. Zusammen werden in diesen beiden Bereichen Fördergelder von 370 Millionen Euro investiert. Die Kommission hofft nun, mit dieser Initiative Anreize für schnelle Auftragsvergaben zu schaffen. Sie wird selbst keine Munition kaufen, um sie dann an die Ukraine weiterzugeben. Stimmen die Kapazitäten, dann braucht es nach wie vor Verträge, die Mitgliedsländer einzeln oder zusammen mit den Herstellern abschließen müssen. Die heute vorgestellten Pläne helfen der Ukraine also nicht unmittelbar in den kommenden Wochen und Monaten, sondern eher mittelfristig. Größere Produktionskapazitäten sind aber auch notwendig, um die eigenen Munitionslager von EU-Mitgliedern nach den vergangenen beiden Kriegsjahren wieder aufzufüllen.
Klaus Remme berichtete aus Brüssel, derweil haben sich die EU-Staaten doch noch im dritten Anlauf auf ein EU-Lieferkettengesetz geeinigt. Und das ohne Deutschlands Zustimmung. Das Ganze kommt nun, obwohl eben Deutschland dagegen war, die Ampelkoalition darin, die FDP. Aus Brüssel, Caroline Born.
Obwohl in Brüssel schon fast keiner mehr daran geglaubt hat, es hat doch noch geklappt. Im dritten Anlauf und gegen den Willen Deutschlands.
Es ist so gut, dass der Rat heute endlich das Lieferkettengesetz angenommen hat. Menschenrechte siegen über eine massive Lobbykampagne. Und die FDP hat sich komplett ins Abseits geschossen und einfach nichts erreicht.
Sagt die Europaabgeordnete der Grünen Anna Cavazzini. In der Bundesregierung waren Grüne und SPD dafür, die FDP dagegen. Das heißt Enthaltung oder in Brüssel German Vote. Weil auch andere Schwergewichte wie Frankreich und Italien wackelten, stand das Gesetz wochenlang auf der Kippe. Nachdem es nochmal deutlich abgeschwächt wurde, gab es grünes Licht aus Paris und Rom.
Einige Fortschritte sind erzielt worden, aber besser wäre es gewesen, insgesamt auf diese Regulierung zu verzichten.
So Christian Lindner, der vor zu viel Bürokratie für Unternehmen warnt. Insgesamt ist der Geltungsbereich eingeschränkt. Es sollen nur noch Unternehmen darunter fallen, deren Umsatz pro Jahr 450 Millionen Euro übersteigt und die mehr als 1000 Beschäftigte haben. Deutschland hat bereits ein eigenes Lieferkettengesetz. Ersten Schätzungen zufolge wären von der EU-Richtlinie ein Drittel weniger Unternehmen betroffen als vom deutschen Gesetz. Während dieses vor allem auf Berichtspflichten setzt, können Unternehmen mit dem EU-Gesetz vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es in ihren Lieferketten zu Verstößen gegen die Menschenrechte kommt. Für Armin Pasch, Wirtschaftsexperte des katholischen Hilfswerks Miserio, ein Hoffnungszeichen für Menschen und Umwelt.
Endlich werden europäische Unternehmen verpflichtet, Ausbeutung, Kinderarbeit, Vertreibung und Repression von Gewerkschaften und Umweltzerstörung wirksam vorzubeugen. Betroffene erhalten endlich eine reale Chance, in der EU Schadensersatz einzuklagen, wenn ihre Rechte verletzt werden. Deshalb ist es beschämend, dass die Bundesregierung nicht zugestimmt hat.
Wirtschaftsverbände hingegen kritisieren die Richtlinie. Sie sei ein weiterer Rückschlag für Europas Wettbewerbsfähigkeit, so der Bundesverband der deutschen Industrie. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD begrüßt die Einigung als gut für die Menschenrechte und die deutsche Wirtschaft. Sein Kabinettskollege Christian Lindner befürchtet hingegen, dass die Vorgaben nicht nur große Unternehmen treffen, sondern auch auf den Mittelstand abgewälzt werden. Und
ich bin im Besonderen in Sorge, dass die Reputationsrisiken und die Dokumentationskosten dazu führen, dass europäische Unternehmen sich aus Niedrigeinkommens- und Schwellenländern zurückziehen werden. Dann haben wir das Gegenteil von dem erreicht, was wir wollen.
Die Einigung zum Lieferkettengesetz war bereits im Dezember erzielt worden. Ein vorläufiger Kompromiss, wobei dessen Bestätigung nur noch Formsache ist. Der Widerstand der FDP daher zu spät. So die Kritik von Daniel Kaspari von der CDU.
Wenn man diese Richtlinie hätte verbessern wollen, dann hätte die deutsche Bundesregierung nicht erst jetzt am Schluss quasi nach Toresschluss, sondern hätte sich in den letzten anderthalb Jahren konstruktiv einbringen müssen.
Es ist bereits das dritte Vorhaben in dieser Woche, das trotz German Vote, also an Deutschland vorbei, abgenickt wird. Auch beim Gesetz zur Plattformarbeit sowie beim Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit hat sich die Bundesregierung enthalten.
Aus Brüssel berichtete Caroline Born, und nach den USA will auch die Europäische Union im Nahostkrieg nun Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler verhängen. Beim EU-Außenministertreffen am kommenden Montag werde dazu eine politische Einigung erwartet. Derweil gibt es in Israel Demonstrationen von Familien und Unterstützern der Geiseln vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Es geht um ein neues Angebot der Hamas, eine 6-wöchige Feuerpause, in der Geiseln freikommen und im Gegenzug palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden sollen. Sophie von der Tann.
Sie rufen die Namen der Geiseln, fordern, dass sie sofort freikommen. Angehörige der Verschleppten und ihre Unterstützer. Am Mittag vor dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Darin tagt das israelische Kriegskabinett. Es geht um ein neues Angebot der Hamas.
They can hear us from here, the people that make the big decisions.
Sie können uns von hier aus hören, die, die die großen Entscheidungen treffen, sagt Maya Habari, deren Freundin Romy Gonen vom Nova-Festival nach Gaza verschleppt wurde. Und wir wollen alles tun, um Romy nach Hause zu bringen, weil sie jetzt schon so lange im Gazastreifen ist und es einfach unfassbar ist, dass wir immer noch hier demonstrieren müssen, damit die Regierung die richtige Entscheidung trifft. Im Gebäude hinter ihr berät das israelische Kriegskabinett über das jüngste Angebot der Hamas. Demnach sollen während einer 6-wöchigen Feuerpause israelische Frauen, Kinder, ältere Menschen und Kranke freikommen. Im Gegenzug fordert die Hamas, dass Israel bis zu 1000 Gefangene aus israelischen Gefängnissen freilässt. Bisher hatte die Hamas einen dauerhaften Waffenstillstand als Bedingung gestellt für jegliche Freilassung von Geiseln. Nun solle die Feuerpause eine erste Phase sein, die dann zu einem vollständigen Abzug der israelischen Truppen und einem dauerhaften Waffenstillstand führen solle. Gil Dickmann, dessen Cousine Carmel Gatt als Geisel in Gaza ist, will, dass die Regierung dem zustimmt. Wir wissen, dass die meisten Geiseln noch leben, aber sie sterben täglich. Wir haben große Angst, dass die nächste Nachricht sein wird, dass meine Cousine tot ist. Wir können nicht weiter in diesem Albtraum leben. Rund 130 Geiseln werden nach wie vor in Gaza vermutet. Mindestens 32 sollen tot sein. Gleichzeitig die Geiseln zu befreien und die Hamas in schweren Gefechten in Gaza zu zerstören, diese beiden Ziele zu erreichen, so wie die israelische Regierung es immer wieder sagt, das hält Gil Dickmann für unmöglich. Erst müssten die Verschleppten endlich freikommen. Sie hätten keine Zeit mehr. So sieht es auch Eyal Calderon, dessen Cousin Ofer nach Gaza verschleppt wurde. Kein Preis sei zu hoch. Es gibt hier keine guten Optionen. Es gibt nur eine schlechte und eine noch schlechtere. Aber die wäre es, dass die Geiseln sterben, in Gaza, in den Tunneln. Das wäre das Schlimmste. Nach der Sitzung des Kriegskabinetts sendet Premierminister Netanyahu gemischte Signale. Er bezeichnet das Angebot der Hamas als nach wie vor unrealistisch. Allerdings will er erneut eine Delegation nach Katar schicken. Die Verhandlungen sollen immerhin weitergehen.
Aus Tel Aviv berichtete Sophie von der Tann. Und wir bleiben im Ausland, schauen in die USA, wo die Trump-Anklägerin in Georgia ihre Ermittlungen weiterführen darf. Die leitende Staatsanwältin im Wahlbetrugsverfahren gegen den ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen Präsidenten Donald Trump hatte eine Beziehung zu dem mit dem Fall betrauten Sonderermittler gehabt. Isabel Karras.
Fani Willis darf als Chefanklägerin weiter im Amt bleiben. Das entschied der zuständige Richter am obersten Gericht von Fulton County, allerdings unter einer Auflage. Der von ihr angestellte Sonderstaatsanwalt Nathan Wade muss sich zurückziehen. Willis war wegen eines Verhältnisses zu Wade unter Druck geraten. Trumps Anwälte und einer von seinen Mitangeklagten hatten ihr vorgeworfen, sich deshalb in einem Interessenkonflikt zu befinden. Beide hätten von dieser Beziehung unrechtmäßig finanziell profitiert. Wade sei in seiner Position überbezahlt worden und habe Willis zu gemeinsamen Urlauben eingeladen. Dafür, dass Willis deshalb ein persönliches Interesse an dem Fall habe, gibt es aus Sicht des Richters jedoch nicht ausreichend Beweise. Er warf ihr allerdings fehlende Professionalität vor. Ihre Ermittlungen gegen Trump könnten daher nur ohne Wade fortgesetzt werden. Alternativ müssten Willis und ihr Team sich selbst aus dem Fall zurückziehen. Der Prozessbeginn gegen Trump soll Anfang August sein. Wäre Willis von dem Fall abgezogen worden, hätte sich dieser Termin bis weit nach der Präsidentschaftswahl im November verschieben können. Das Verfahren in Georgia gilt als eines der aussichtsreichsten gegen Trump. Seine Anwälte können gegen die heutige Entscheidung des Richters Berufung einlegen.
Isabel Karras berichtete aus den USA und damit kommen wir noch einmal nach Deutschland. Die Emissionen sinken im vergangenen Jahr hierzulande so stark wie noch nie seit 1990. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der wertet das als Erfolg seiner Klimapolitik. Ein Großteil der Einsparungen geht aber nicht unbedingt auf sein Konto. Ann-Kathrin Büsker.
Weniger Strom aus Kohle, mehr erneuerbare Energien, Stromimporte. Das sind drei der Voraussetzungen, die im vergangenen Jahr zu einer deutlichen CO2-Einsparung geführt haben.
Alles in allem kann man sagen, im Zentrum des Erfolges des Jahres 2023 steht der Energiesektor.
Unterstrich Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes heute. Doch zur Wahrheit gehört auch, es gab weniger Nachfrage nach Strom, weil die Industrie weniger produziert hat. Der wirtschaftliche Einbruch, er hat insgesamt die Emissionen deutlich heruntergebracht.
Die Reduktionen entfallen vor allen Dingen auf Produktionsrückgänge und Flauten im energieintensiven Bereich. Das betrifft die Aluminiumproduktion, die ist um 18% gesunken. Das betrifft auch die Stahlproduktion, die Chemieproduktion. Das ist der Trend, den wir für 2023 sehen.
Der Industriesektor hat damit sein Minderungsziel für das letzte Jahr deutlich übererfüllt. Doch das ist kein Grund zur Freude für Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Das Jahr 2023 ist nichts, das man ins Schaufenster stellen kann.
Denn Emissionsminderung durch Produktionsrückgang ist nicht das Ziel des Wirtschaftsministers. Habeck war deshalb heute bemüht, nach vorne zu schauen. Für das kommende Jahr rechne er wieder mit Wirtschaftswachstum. Und auch dann seien die Klimaziele erreichbar, so Dirk Messner.
Im Projektionsbericht zeigt sich, dass wir auch bei einer Wachstumsrate von 1,4% dennoch in Bezug auf die Treibhausgaseinsparungen im Energiesektor erfolgreich sein können.
Damit das gelingt, habe die Bundesregierung entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Industrie beim Umstieg auf fossilfreie Technologien zu unterstützen.
Die Förderung durch die Klimaschutzverträge beispielsweise, die ich vor 3 Tagen vorgestellt habe, die Unterstützung der Stahlindustrie, Kohle rauszunehmen, Wasserstoff reinzunehmen, die Unterstützung des Ausbaus beim Wasserstoffnetz beziehungsweise bei der Produktion von Wasserstoff, all das sind die Maßnahmen für die Zukunft.
Das Umweltbundesamt hat in seinem Projektionsbericht die Wirkungen all dieser Maßnahmen für die Zukunft zusammengerechnet. Der Blick künftiger Klimapolitik soll nach vorne gerichtet sein, nicht mehr bezogen auf die Emissionen vergangener Jahre reagieren. So zeigt sich, dass das Klimaziel für 2030 mit den beschlossenen politischen Rahmenbedingungen erreichbar wird.
Insofern sind wir noch nicht über den Berg, aber die Richtung und die Geschwindigkeit, die wir jetzt aufgenommen haben, ist sehr interessant und passt.
Unterstrich Dirk Messner vom Umweltbundesamt. So werden für den Energiesektor und die Industrie deutliche Emissionsrückgänge erwartet. Dass diese Sektoren übererfüllen, kompensiert bis 2030 auch die Sorgenkinder, Gebäude und insbesondere Verkehr. Hier zeigen die Daten für 2023 erneut eine Zunahme im privaten Pkw-Bereich, während Güterverkehr und Flugverkehr zur Reduktion beitragen. Für die kommenden Jahre wird diese jedoch nicht ausreichen. Das Sektorziel für 2030 wird verfehlt. In der von der Bundesregierung anvisierten sektorübergreifenden Gesamtrechnung bleibt dies allerdings ohne politische Folgen. Klimapolitisch allerdings wird es zu einem Problem, unterstreicht Dirk Messner.
Weil ansonsten werden wir, wenn wir bis 2030 diese Stagnation im Verkehrsbereich weiter sehen werden, in 2030 dann Richtung 2040, 45 geschaut, eine so steile Kurve haben, die wir brauchen, dass auch hier netto null geschaffen werden kann, dass das immer schwieriger wird in Bezug auf Zielerreichung.
Umweltverbände mahnen deshalb an, dass schon jetzt weitere Maßnahmen im Verkehrs- und im Gebäudesektor nötig seien. So fordert etwa der BUND die Anwendung des geltenden Klimaschutzgesetzes, das für den Fall, dass Sektoren ihre Klimaziele nicht erreichen, Sofortprogramme vorsieht, um die Zielerreichungslücke zu schließen. Die Bundesregierung plant jedoch, diese Regelung im Rahmen einer Gesetzesnovelle abzuschaffen.
Weil ich es für viel sinnvoller halte, für die Zukunft die Maßnahmen zu evaluieren, so wie wir es heute ja auch ins Zentrum dieser Pressekonferenz gestellt haben.
Erklärte Wirtschaftsminister Habeck. Aus seiner Perspektive ergibt es mehr Sinn, Klimaschutzmaßnahmen an einer nach vorne gerichteten Projektion auszurichten. Erst die wie heute vorgelegten Emissionsdaten werden jedoch Aufschluss darüber geben, inwieweit Projektionen auch praktisch eingetreten sind.
Ann-Kathrin Büsker berichtete aus Berlin und wir bleiben in der Hauptstadt, schauen ins Parlament, denn im Bundestag, da ging es heute mal wieder um die Migrationspolitik. Diesmal um die Bezahlkarte, die wohl von Seiten der Grünen Bundestagsfraktion blockiert wird. Przemekczuk.
2 Worte mussten während der heutigen Debatte unbedingt fallen. Bezahlkarte und die Grünen. Und tatsächlich, es hat noch nicht mal eine halbe Minute gedauert, bis Alexander Throm von der CDU sagte:
Denken Sie nur an die Bezahlkarte, die Grünen blockieren erneut täglich. Grüßt das Murmeltier.
Denn die Umsetzung der Bezahlkarte ist einer der Hauptkritikpunkte der CDU und CSU an der Migrationspolitik der Ampel. Die Grünen begründen ihre Position mit der praktischen Umsetzung.
Wenn ich Möbel nicht mehr in Secondhand kaufen kann, Klamotten nicht mehr in Secondhand kaufen kann, wenn das Schulmittagessen nicht mehr bezahlt werden kann, wenn ich das Busticket mir nicht leisten kann, wenn das Kopiergeld, das die Lehrerin einsammeln will, einfach fehlt, dann wird das vor Ort zum Problem.
So Caroline Otte. Und das vor Ort war immer wieder ein Thema. Denn die Union kritisiert, dass die Kommunen an der Belastungsgrenze seien. Die Ampel entgegnet, dass die Kommunen ja den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten unterliegen. Diese sind in einigen Ländern Teil der CDU. Und sie bemerkt, im Antrag der Union gäbe es keine konkreten Maßnahmen auf kommunaler Ebene. Es ginge vielmehr unter anderem um EU-Außengrenzen. Der Antrag kritisiert auch die Rückführung.
Bei dem Thema Rückführung war es den Ländern wichtig, dass die Rückführungen gesteigert werden müssen. Dann legen Sie ein Rückführungsverbesserungsgesetz vor, das sage und schreibe, Frau Ministerin, 600 Abschiebungen mehr im Jahr ermöglicht.
So Alexander Hoffmann von der Union. Von zu wenig ist für die Regierung eher nicht die Rede, wenn es um die Fachkräfte geht.
Und wenn wir über den Wohlstand und den Industriestandort dieses Landes der Zukunft reden, dann ist Migration eher ein Teil der Lösung als ein Teil des Problems. Ziehen Sie doch mal die Hunderttausenden, die seit 2015 gekommen sind, ab, die heute in den Krankenhäusern, in den Fabriken und in den Verwaltungen mitarbeiten. Wir brauchen Menschen, weil bis 2060 ein Drittel der Beschäftigten in diesem Land wegfällt.
Sagte Lars Castellucci von der SPD. Außerdem hat die Ampelkoalition den Vorwurf, sie würden die Maßnahme nicht schnell genug umsetzen, zurückgewiesen.
In den letzten 15 Monaten haben wir das damals Versäumte mit 7 Meilenstiefeln nachgeholt.
So an Veruschka Jurisch von der FDP. Sie zählte die Gesetze, die zur Beschleunigung der Verfahren beitragen sollen, auf. Aber auch Verwunderung über den Kurswechsel der Union war von der Ampel zu hören.
Das ist leider das Niveau, auf dem sie mittlerweile Migrationspolitik betreiben. Ganz weit weg von Merkels "Wir schaffen das", was noch getragen war von Optimismus und der Bereitschaft, bei aller berechtigten Kritik, diese Gesellschaft zu öffnen.
Helge Lindt von der SPD warf der Union zudem eine Anbiederung an den Rechtspopulismus vor, als Teil des Wahlkampfes. Die AfD hingegen argumentierte für einen Ausstieg aus dem EU-Migrationsvertrag. Die Linke hat vor allem für mehr Geld für die Kommunen geworben. Laut Berechnungen der Abgeordneten Clara Bünger stünde den Kommunen heute etwa ein Viertel weniger Geld pro Person zur Verfügung, als es noch 2015 der Fall war. Über den Antrag wurde nach der Aussprache abgestimmt. Er wurde abgelehnt.
Cemek Çuk berichtete aus Berlin zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund, dann die Nachrichten und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um die Klimaziele Deutschlands sowie das Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.